Willkommen zu The Mental Playbook, deinem Podcast rund um mentales Coaching und Selbstbewusstsein im Sport. Hier sprechen Mai und Chris, also wir beide, über Strategien, Herausforderungen und praktische Übungen, um dich mental zu stärken, von Kopf bis Herz. Egal, ob du selbst aktiv bist, ein Team leitest oder einfach Inspiration suchst, hier bist du genau richtig. Also, lass uns loslegen und deine mentale Power entfesseln.
Ich finde es übrigens süß, dass du mir jetzt ein Kompliment gemacht hast und wir das aufgenommen haben. Ich kann mir das also immer wieder anhören. Ich
Ja,
danke.
genau. So oft du willst.
Okay.
Wenn dir das wichtig ist in unserer Beziehung, kann ich gerne darauf achten, dass ich dir, wenn wir aufnehmen, ganz viele Komplimente mache. Also ich komme da deinem Bedürfnis gerne nach. Du bist mir wichtig.
Also ich fühle mich in unserer Beziehung so sicher, dass ich auch ohne Komplimente auskomme. Aber wenn es dir ein Bedürfnis ist, mir welche zu machen, dann steht es dir
Ich
natürlich
denke,
frei.
es stärkt die Basis. Das aktive Beziehungspflege.
Okay.
Okay, pass auf. Ich wollte dir was erzählen. Ich war gestern schwimmen im Schwimmbad. Und während ich meine Erlebnisse erlebte, habe ich darüber nachgedacht, dass ich dir unbedingt davon erzählen will, weil ich glaube, es passt auch zu unserem Folgentitel heute. Und zwar, ich schwimme da ja immer so meine Bahn, im Winter halt. Im Sommer gehe ich in den See, aber im Winter geht das ja nicht. Da ist der See zu kalt, also bin ich im Schwimmbad. Und ich suche mir immer eine Bahn, die möglichst leer ist, weil ich gerne einfach so ungestört schwimmen möchte. Ich gucke immer schon so ein bisschen aus, welcher Typ Mensch wohl auf welcher Bahn gerade ist, damit ich da möglichst für mich das tun kann, was ich mir wünsche, eben in Ruhe zu schwimmen. Und ich gehe sehr gerne auf Bahnen, wo Frauen sind, die ich insgeheim die Dümpeltanten nenne. Die Dümpeltanten sind meistens so Frauen, bisschen älter, die an einer Stelle dümpeln und quatschen. Die sind super angenehm, die habe ich richtig gerne auf der Bahn, weil die bewegen sich in der Regel auch nicht viel und du kannst voll gut drumherum schwimmen und hast sozusagen eigentlich die Bahn für dich, bis auf den Bereich, den die halt zum Dümpeln belegen, wo man dann einmal so eine Kurve schwimmt. Die habe ich richtig gerne auf meiner Bahn, die finde ich super. Und dann gibt es noch die kompetitiven Kerle. Die kompetitiven Kerle habe ich nicht so gerne auf meiner Bahn, weil die machen Folgendes: Die schwimmen vor dir her und ich habe ein ganz gutes Tempo. Also ich bin halt jetzt auch geübt, ne? Ich gehe ja relativ oft schwimmen. Und wenn ich mich den kompetitiven Kerlen von hinten nähere und zum Überholen ansetze, dann fangen die plötzlich an, hektisch über die Schulter zu gucken und immer schneller zu werden. Und das ist super anstrengend, weil ich habe gar keine Lust, in diesem Schwimmbecken halt ein Wettrennen zu veranstalten. Ich möchte auch in so in meinem Tempo bleiben. Und gestern tauchten, nachdem ich mir meine Bahn schön ausgeguckt habe und da die Dümpeltanten drauf waren und ich glaube, 10 Minuten meine Ruhe hatte, plötzlich die kompetitiven Kerle auf der Bahn auf. Dann denke ich mir im ersten Moment immer schon so, nein, könnt ihr euch nicht eine andere Bahn suchen? Warum muss es meine sein? Und dann denke ich mir, okay, gib ihnen eine Chance, vielleicht sind es keine kompetitiven Kerle. Dann sind sie vor mir hergeschwommen und ich nähere mich von hinten. Es ist auch super leicht aufzuschließen. Überholen sollte gar kein Thema sein. Und plötzlich gibt der kompetitive Kerl vor mir zusammen mit seinem Kumpel kräftig Gas und guckt ständig auch über seine Schulter. Und es wird super schwer, sie zu überholen. Das habe ich mir zweimal angeguckt, weil beim ersten Mal ist ein Verhalten Zufall, beim zweiten Mal auch, beim dritten Mal ist es ein Muster. Beim dritten Mal ist es dann wieder passiert. Und wir hatten dann so den Moment, dass das Schwimmbecken zu Ende war und da muss man sich ja auch umdrehen. Und was ich mittlerweile mache, ist, ich spreche das offen an. Ich habe dann ganz freundlich gelächelt und gesagt, dass ich es richtig interessant finde, weil es super easy ist, sie einzuholen. Aber wenn ich überholen will, meinte ich dann zu dem kompetitiven Kerl, der das gemacht hat, dann gibst du Gas aus irgendeinem Grund und es ist schwer, dich zu überholen. Ich scheine irgendwas Kompetitives auszulösen. Woraufhin er lachte und sagte, das scheint wirklich so zu sein. Und dann hat das sein gelassen.
Der hat das unbewusst gemacht.
Ja, ne? Das ist auch,
Krass.
deswegen ist das so wichtig, dass man Verhaltensweisen anspricht, weil wir unbewusste Verhaltensmuster haben. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel. Deswegen habe ich mir das gemerkt und dachte, ich erzähle dir das heute. Weil du hast gerade so schön gesagt, boah, der hat das unbewusst gemacht. Und das habe ich, wir hatten dann auch noch einen ganz angenehmen, freundlichen Augenkontakt, wenn wir uns begegnet sind auf der Bahn. Und es war wirklich auch Ruhe und ich konnte in Ruhe schwimmen. Ich denke, wenn ich das nicht angesprochen hätte, hätte ich die restlichen 20 Minuten meines Schwimmens ständig eine kompetitive Kerlerfahrung auf meiner Bahn gehabt. Das ist ja furchtbar nervig gewesen.
Aber wie angenehm einfach der Schritt dann ja ist, einfach so
Ja.
charmant zu sagen, hör mal, irgendwie Wirst du ja dann doch immer schneller, ist, ne? Und dass dem das dann auch irgendwie nicht bewusst war und dass er tatsächlich dann auch emotional sehr reif reagiert und dann versucht, dich dann auch vorbeizulassen beim nächsten Mal, ne? Also das ist für alle ja angenehmer. Auch wie schön.
Ja, es ist auch tatsächlich, also ich finde, es hat so zwei total tolle Funktionen, nämlich eben, du sprichst es an und dadurch kann jemand merken, oh, ich mache das. Und gesunde Menschen reagieren wie der kompetitive Kerl und reagieren freundlich und lassen es halt sein und passen ihr Verhalten halt gesund an oder nennen zum Beispiel ihr Bedürfnis und ihre Grenze und da muss man halt verhandeln. Kennst du bestimmt auch, dass man was anspricht und der andere reagiert total heftig. Also mit einer ganz blöden Reaktion fängt also oft an, quasi zu sagen, und das, was du machst, finde ich auch total doof oder so, ne? Also so auf einen loszugehen. Und dann weiß man, man hat es mit einer emotional unreifen Person zu tun, weil die sich direkt angegriffen fühlt davon, dass du halt was ansprichst. Und dadurch, finde ich, sind so zwei Funktionen, kann man da ganz gut sehen. Du kannst nämlich Verhaltensänderung herbeiführen und du kannst erkennen, mit wem hast du es da eigentlich zu tun, ne? Ist es jemand, der gesund und gut reagiert oder ist es jemand, der das überhaupt nicht kann? Und dann wäre für mich auch die Konsequenz gewesen, die Bahn zu wechseln. Weil dann weißt du sicher, mit dem hast du die nächsten 20 Minuten richtig Spaß auf der Bahn, da schwimmst du besser auf eine andere.
Das hätte ich nämlich gerade jetzt auch gerne mal gewusst. Was passiert, wenn das jetzt wirklich so ein kompetitiver Schwimmer gewesen wäre, der gesagt hätte, ja, ich brauche das. Ich will dann aber auch Tempo machen, mir macht das Spaß. Ich möchte jetzt einfach egoistisch sein und die Bahn für mich alleine nutzen.
Ja, Bahn wechseln.
Okay.
Also das ist einfach das, was dann Sinn macht, weil dieser Mensch hat einem ganz klar durch seine Kommunikation signalisiert, dass er sich nicht ändern wird, dass er sich auch nicht reflektieren wird und dass er das weiter seinen Stiefel durchziehen wird. Die einzige Wahl, die du dann hast, ist mitmachen oder nicht, aber du wirst den nicht umerziehen. Vor allem sollte man da auch seinen Energiehaushalt ein bisschen im Blick haben und sagen, boah, ist es mir das wert, da jetzt Energie reinzustecken und die wird in aller Regel gar nichts oder nur sehr wenig bewirken. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist nicht gegeben. Du steckst auf jeden Fall viel zu viel Energie rein für höchstens minimale Veränderungen. Und deswegen ist es sehr gesund, in solchen Situationen zu beschließen, die Bahn zu wechseln. Bildlich gesprochen, wenn wir es jetzt klar ausdrücken, die Beziehung anzupassen, zu beenden, sich zu distanzieren von Menschen, die so sind und einem klar sagen, das kann ich. Also der sagt ja ganz klar seine Kompetenzen, die er kann, zwischenmenschlich. Und die ist eben in dem Fall, was du gerade gesagt hast, dass derjenige sagt, ich bin sehr ichbezogen und egozentrisch und ich will hier mein Ding machen und was du machst, ist mir egal. Am besten passt du dich an. Aber ich bin nicht bereit, auf dich einzugehen. Und damit hat er sehr klar gesagt, woran man ist, ne? Das kann man jetzt so auf Beziehungen auch übertragen.
Ja, aber das kann man ja jetzt eher nur so handhaben, wenn das so eine einmalige Geschichte ist, ne? Wie jetzt bei dir im Schwimmbad oder wenn ich jetzt ins Gym gehen würde, ne? Oder wer der totale Partypumper, der jetzt unbedingt an dieser Maschine die nächsten 30 Minuten verbringen möchte und auch in seinen Ausruhzeiten dann auch sitzen bleibt, dann gehe ich halt auch weg. Ist ja logisch. Aber was passiert oder was würdest du empfehlen, wenn das eben eine Person ist, mit der ich vielleicht häufiger Kontakt habe?
Mit der
Und
man eine
das,
Beziehung hat.
ja, genau. Also es muss ja keine
Ja.
innige Beziehung sein, ne? Aber wenn ich irgendeine Art von Beziehung habe mit der Person.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir sogar recht häufig auch mal eine innige Beziehung mit so jemandem haben. Und diejenigen, die uns jetzt gerade zugehört haben und schon, die wissen schon so ein bisschen, was kommt, weil das ist nämlich ein ganz großer Schmerz. Es gibt diese Konstellation häufig auch in Eltern-Kind-Beziehungen. Es gibt einfach auch Beziehungen, die wir schon als allererste Beziehungen erleben, wo das so ist. Und emotional unreife Menschen, davon sprechen wir ja, ne, wenn wir diese Verhaltensweisen beschreiben, also die Egozentrik, die Ichbezogenheit, die Veränderungsresistenz, die Heftigkeit auch, die reaktive Heftigkeit, verbal wie emotional. Das erleben wir durchaus auch in nahen Beziehungen, weil es eben Menschen gibt, die emotional unreif sind. Und wir haben in der letzten Folge mal darüber gesprochen, dass das auf einem Spektrum existiert. Von, ich habe es eigentlich mit einer recht kompetenten Person zu tun. In der Beziehung gibt es aber Situationen, einzelne, wo die Person sich emotional sehr unreif verhält, punktuell. Die wird aber, wenn ich das anspreche, so wie ich bei dem kompetitiven Kerl, darauf gesund reagieren. Also die wird darauf signalisieren in ihrer Reaktion, ich habe das verstanden, ich überdenke das, ich werde es anpassen und ändern. Vielleicht nicht sofort wie der kompetitive Kerl. Also ich habe jetzt durch diese kurze Interaktion auf jeden Fall mal die Aussage, der ist wohl recht beziehungsfähig. Kann ich dem entnehmen? Es gibt auch Situationen, wo ich einfach ein bisschen darüber nachdenken muss. Und dann komme ich erst im Nachgang und sage, hier, hör mal, ich habe nochmal darüber nachgedacht, ich bin bereit, das anzupassen, also dazu zu lernen. Und da ist Hoffnung. Da würde ich auch nicht die Bahn wechseln. Hin zu Menschen, die sagen, ich bin toll, so wie ich bin. Klammer auf, ich reflektiere mich auch nicht. Ich verfüge auch über keine Selbstbeobachtung. Und ich habe kein realistisches Selbstbild, Klammer zu. Nicht, dass sie das sagen könnten. Das wäre Selbstbeobachtung notwendig, aber es ist sozusagen die Aussage. Ne? Also wenn du jetzt in so einer Überschriftenblase bei diesen Menschen vorstellst. Das bedeutet auch, ich werde mein Verhalten nicht ändern. Wenn du mit mir eine Beziehung haben willst, wirst du dich laufend anpassen müssen. Und da sind wir am Spektrumsende von emotional unreifen Personen. Und bei denen sind diese Verhaltensweisen bereits zu einem Persönlichkeitsstil geworden. Da ist das also nicht eine punktuell auftretende Verhaltensweise, sondern das ist deren Persönlichkeitsstil. Die haben nämlich ihr Leben damit bewältigt, ihren Stiefel durchzuziehen. Und die bleiben auch dabei. Und dass es ein Persönlichkeitsstil geworden ist, bedeutet, es ist Teil ihrer Persönlichkeit. Und im Gegensatz zu einzelnen Verhaltensweisen können wir unsere Persönlichkeit kaum verändern. Das sind festgelegte, dauerhafte Merkmale. Also zum Beispiel, ich bin ja introvertiert. Mein introvertiertes Wesen ist ein Stück weit flexibel, aber nicht viel. Das bedeutet, ich kann, um Teamcoaching zu geben, mich in den Mittelpunkt einer Mannschaft begeben oder auch bei Spieltagsbegleitungen viele Menschen um mich haben, mit vielen Menschen Gespräche führen, weil ich meinen Job so sehr liebe. Kann ich also dieses Persönlichkeitsmerkmal introvertiert sein, Stück flexibel bewegen. Aber ich werde danach Erholungsphasen brauchen und Erholungszeit, und die plane ich auch aktiv ein, um mich wieder zu regenerieren, weil es ändert nichts daran, dass ich introvertiert bin. Introvertiert sein heißt, dass eine bestimmte Reizschwelle, die für andere Menschen angenehm oder sogar zu wenig ist, für mich schon viel ist. Also brauche ich mehr Regenerationszeiten und mehr Ruhe. Ne? Also sitze ich auf meinem Sofa und lese und bin einfach nur für mich und regeneriere das wieder. Das heißt, zugunsten meines Jobs, etwas, was ich sehr liebe, kann ich die Flexibilität, die da gegeben ist, aber ich werde nie extrovertiert sein. Ich werde introvertiert bleiben. Das ist also ein Merkmal meiner Persönlichkeit. Und bei Menschen, bei denen emotionale Unreife ein Teil ihrer Persönlichkeit geworden ist, also ein Persönlichkeitsstil, bedeutet das auch, die können punktuell mal einen empathischen Moment haben, das ist auch das Verwirrende in Beziehungen mit denen, dass du so denkst, hä, die können das doch. Aber das ist nicht stabil. Das sind wirklich kleine punktuelle Momente, die auch Hoffnung machen. Das ist auch ein bisschen das Fiese in Beziehungen mit diesen Menschen, vor allem wenn es nahe und enge Beziehungen sind, dass wir Hoffnung schöpfen und denken, okay, derjenige kann ja offenbar mir in Beziehungen doch die Tiefe und Verbundenheit und die emotionale Qualität geben. Da war ja gerade Empathie für mich. Was muss ich denn tun, damit das stabil aufrechterhalten bleibt? Es muss wohl an mir liegen. Und das ist das, was diese Beziehungen auch auf eine ungesunde Art transportieren, weil der andere, der ja da sitzt und sagt, ich bin schon super, der transportiert damit auch, es muss wohl an dir liegen, wenn dir das hier nicht reicht. Dann wechsel doch die Bahn, haha. Aber wenn du da wenn du Bindung aufgebaut hast, wenn das eine Eltern-Kind-Beziehung ist, eine Freundschaft oder sogar eine Partnerschaft, dann kannst du nicht einfach die Bahn wechseln. So, dann hast du Bindung. Und diese Bindung, das ist unser biologisches Programm, sagt uns, Nähe, tiefe Beziehungen, eine emotionale Qualität in dieser Beziehung, die diese Menschen aber aufgrund ihres Persönlichkeitsstils emotionaler Unreife gar nicht leisten können und vor allem nicht kontinuierlich. Die können eben nur punktuell mal empathisch sein. Und was man dann tun kann, ist, man kann überlegen, reicht mir das? Und ich bleibe in dieser Partnerschaft oder in dieser Freundschaft? Oder reicht mir das nicht?
Aber da kann man ja doch mit Sicherheit auch, also wenn man jetzt so einen Persönlichkeitsstil hat, das klang jetzt so ein bisschen schon sehr, also schon fast absolut, so wie du das ge gesagt hast. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Partnerschaft bin und ich weiß, mein Partner hat eben in dieser Situation folgenden Persönlichkeitsstil und das mag ich nicht, das funktioniert für mich nicht, weil das einfach nicht wertschätzend ist, dann ist es doch wichtig, dass ich ja mit dem kommuniziere und darüber rede und sage, hey, hör mal, das ist mir gerade aufgefallen, das ist jetzt beim letzten Mal auch schon so passiert. Ich fühle mich damit nicht gut, ich bin mir nicht sicher, ob du das bewusst wahrnimmst. Da müssen wir mal dran arbeiten. Und dass man da auch auf einer sachlichen Ebene drüber spricht und nicht emotional geladen, ne? Das hatten wir ja bei der letzten Folge auch schon gesagt, dass solche Dinge immer angesprochen werden sollen, aber sachlich oder zumindest nicht so emotional aufgeladen, dass man da in Konflikt gerät.
Damit meinst du nicht anklagen, nicht
Genau.
herabwürdigen, nicht defensiv und
Ja.
nicht passiv-aggressiv und vor allem nicht mittelbar. Du meinst mit sachlich effektive Kommunikation. Du
Genau.
meinst, dass ich etwas klar und deutlich und dabei sanft und liebevoll anspreche.
Genau. Ja. Und weil ich, also ich wollte da jetzt nochmal drauf eingehen, weil mir aufgefallen ist, bei mir selbst, ich habe auch einen gewissen Persönlichkeitsstil in ganz besonderen Situationen
Ich finde,
und
du
habe
hast einen schönen Persönlichkeitsstil.
die gegenüber natürlich immer. Nee, aber es gibt auch so Sachen, da bin auch ich total angreifbar und unreif. Und da ist mir aufgefallen, das wurde angesprochen und ich habe, es hat unglaublich viel Arbeit gekostet. Und ich würde auch heute noch sagen, ich bin vielleicht bei 80, 85% angelangt, von einer unreifen Reaktion auf eine reife Reaktion zu switchen. Muss aber dazu sagen, dass ich glaube, dass meine Wahrnehmung mich da so ein bisschen in die falsche Richtung lenkt, weil zum Beispiel meine Partnerin, die das nämlich betrifft, sagt, hey, das ist mega. Also vorher hat mich das so krass gestört und jetzt guckst du mich an und reagierst völlig unerwartet. Ne? Also ich bin dann in gewissen Situationen halt viel ruhiger und verständnisvoll und denke erstmal drüber nach, bevor ich was sage. Ne? Also je nachdem, um was es geht. Also finde ich das nochmal, um auf dieses absolute Thema, was ich jetzt gerade so rausgehört habe, einzugehen, man kann seinen Persönlichkeitsstil ändern, wenn man das will, ne?
Nein, kann man nicht. Was du gerade beschrieben hast, ist die Situation, dass du unbewusst, zum Beispiel als Bewältigungsmechanismus für Stress, eine unreife Verhaltensweise an den Tag gelegt hast, die du verändern konntest, weil es war nur ein Bewältigungsmechanismus, nur eine Verhaltensweise, die stabil gewesen ist, solange sie unbewusst war. Deine Partnerin hat sie dir aber bewusst gemacht. Du hast die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Deswegen hast du beschlossen, daran zu arbeiten und das zu ändern. Selbst wenn du sagst, ich reagiere heute immer noch nicht zu 100% perfekt, wenn es dafür überhaupt eine Landmarke gibt, hast du deiner Partnerin signalisiert, dass du daran arbeitest. Und das ist genau das, was wir brauchen. Und dadurch hat sie gemerkt, dadurch, dass Chris daran arbeitet, bin ich mit einer reifen Person zusammen, denn sie kann sich reflektieren, sie geht empathisch auf meine Bedürfnisse ein und sie ist bereit, bestimmte Verhaltensweisen zu verändern. Die Menschen, die das als Persönlichkeitsstil haben, diese emotionale Unreife, die verändern sich nicht. Also die würden auf die Ansprache deiner Partnerin, angenommen, die werden jetzt gedacht in der Partnerschaft mit deiner Partnerin. Chris nickt gerade ganz verständnisvoll für dieses Bild, ganz großzügig. Ja, wenn ich das mal so sagen darf, denken wir uns eine andere Partnerin für eine Minute, für eine gedachte hypothetisch. Und deine Partnerin hätte das angesprochen und diese Person hätte einen unreifen Persönlichkeitsstil, einen emotional unreifen Persönlichkeitsstil, wo sich das schon verfestigt hat. Da würde diese Person auf die Bitten deiner Partnerin mit Ärger, Widerwillen, Wut, Schuldzuweisung, Türen knallen, anschweigen und weggehen reagieren. Also sie würde in ihrer Reaktion auf die Bitte ihr emotional unreifes Verhalten auch ausdrücken und sie würde auch später nicht wiederkommen und sagen, ich habe noch mal drüber nachgedacht. Also es gibt manchmal mit emotional unreifen Personen ganz, ganz geringe Veränderungen, wirklich kleine. Und es ist auch so wichtig, dass man das ganz realistisch so sieht, weil diese Akzeptanz, die sagen wir auch in der Psychologie, ist wichtig, damit wir aufhören, uns in Beziehungen zu verausgaben, die Tiefe und die emotionale Qualität, die wir uns wünschen, einfach nie erreichen werden aufgrund des Unvermögens der Person, mit der wir die Beziehung führen. Und Man hofft ja deshalb auf Veränderungen, weil gesunde Personen sich verändern können. In ihrem Verhalten, nicht in ihrer Persönlichkeit. Ich kann auch mit einer tollen, gesunden Person in einer Partnerschaft sein, aber unsere Persönlichkeiten sind so unterschiedlich, dass wir nicht zusammenpassen. Dazu forschen zum Beispiel die Gottmans, die ganz berühmte Bücher dazu veröffentlicht haben. Die haben so ein Love Lab in Seattle, ich habe da, glaube ich, auch schon mal von erzählt. Wir sollten uns in glücklichen Partnerschaften Menschen suchen, die uns in wichtigen Persönlichkeitsmerkmalen ähneln. Das ist das Rezept für langfristig glückliche Beziehungen. Weil was in Beziehungen zu Krisen führt, sind unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale. Das heißt nicht, dass jemand gleich sein muss, aber eben ähnlich. Es kann also sein, dass ich bin mit jemandem zusammen, das ist eine gesunde, emotional reife, tolle Person, aber leider sind unsere Persönlichkeitsmerkmale so unterschiedlich, dass wir beide nicht glücklich werden. Ist eine völlig andere Situation, als ich bin in einer engen Beziehung mit jemandem. Das kann, wie gesagt, auch eine Eltern-Kind-Beziehung und eine Freundschaft sein. Das kann auch eine Mitspielerinnen-Beziehung und eine Trainerinnen-Spielerinnen-Beziehung sein. Auch das sind wichtige Beziehungen. Und diese Person wird sich nicht verändern. Da wir aber, wenn wir selbst gesund sind, davon ausgehen, dass der andere sich verändert, einfach weil wir es selber tun würden, in unserem Verhalten jetzt, ne? Um miteinander in Beziehung treten und bleiben zu können, gehen wir auch davon aus, dass das für jeden Menschen gilt. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass es Menschen gibt, die das nicht wollen und auch nicht können. Die das also nicht tun oder höchstens minimal. Und dann ist es sehr gesund zu reflektieren, wechsle ich die Bahn? Ich kann ja auch die Bahn direkt daneben nehmen und in der Nähe bleiben, aber ich bin auf einer anderen Bahn. Weißt du? Oder gehe ich ans andere Ecken vom Schwimmbecken, weil mir das hier nicht gut tut. Und das ist eine ganz individuelle Entscheidung, weil hier geht es um Qualität in Beziehungen. Die emotionale Qualität in Beziehungen ist wichtig für unser Wohlbefinden und die ist vor allem dann wichtig, wenn wir Höchstleistungen erbringen müssen. Ich habe das schon oft gesagt. Es ist erforscht, wir brauchen gesunde und sichere Beziehungen, die uns stützen, damit die Sicherheit, die wir im Außen in diesen Beziehungen erleben, in unserem Innern abgebildet ist. So können wir mit überwältigenden Emotionen, mit Gegentoren, mit dem Druck in dem Turnier umgehen, weil wir von innen heraus gestärkt sind durch unterstützende Beziehungen. Und dazu gibt es viele Forschung und viele Studienlagen. Beziehungen mit emotional unreifen Menschen, die von uns erwarten, dass wir die Bahn nur mit ihnen zusammen beschwimmen können, wenn wir uns ständig um sie herumbiegen, destabilisieren. Das muss man sich bewusst machen. Wenn man Sportlerin ist und nur eine begrenzte Zeit im Leben hat, um diesen Sport auszuüben, haben destabilisierende Beziehungen auch eine entsprechende Auswirkung auf meine Leistung. Sie destabilisieren nämlich meine Leistung. Diese Person wird viel Energie von dir brauchen, damit die Beziehung überhaupt besteht. Und du wirst auch stets mehr Energie in diese Beziehung geben, um die einigermaßen auf einer Ebene zu halten, die du gut findest und die auch gesund wäre. Aber mit einer gesunden Person wäre das gar nicht so viel Aufwand, wie mit einer emotional unreifen Person, zumal du nur punktuell die Tiefe erlebst, sie ist nicht stabil. Wir haben aber Beziehungen verdient, die stabil die Qualität bieten, die wir brauchen. Und nur dann können wir auch die Leistung stabil abrufen, die wir als Leistungssportlerin unter wirklich extremen Bedingungen jeden Tag erbringen müssen. Das ist was anderes, wenn ich einen herausfordernden Beruf habe, aber nicht jeden Tag so viel Leistung bringen muss. Dann habe ich auch mehr Kapazitäten für schwierige Menschen. Aber als Leistungssportlerin, ich habe nur ein begrenztes Zeitfenster, um das zu machen, was ich liebe. Und ich will es stabil machen, um möglichst weit zu kommen in diesem begrenzten Zeitfenster. Und dafür brauche ich Beziehungen, die mich unterstützen und die mir Kraft geben. Und ich möchte noch ganz kurz sagen, mit Sicherheit meine ich übrigens nicht materielle Sicherheit. Ich meine also nicht, derjenige zahlt deine Rechnungen, hat eine tolle Wohnung und sorgt für dich wie ein Elternteil, sondern ich meine damit die Qualität der emotionalen Verbindung zwischen euch, die dir die Sicherheit gibt, von jemandem gehört, verstanden, getröstet, unterstützt zu werden und dass du weißt, darfst das auch erwarten. Das ist verlässlich hier. Das meine ich mit Sicherheit in Beziehungen. Für die eben zuerst genannten Sachen, materielle Sicherheit nenne ich die jetzt mal, ne? Also jemand sorgt für mich, der bezahlt die Rechnung, wie auch immer. Das ist eine Dynamik, die wir auch in paar Beziehungen übrigens viel haben. Kann auch in einer Freundschaft vorkommen. Das ist nicht die Sicherheit, die die hier gemeint ist mit gesunden Beziehungen, mit sicheren, gesunden Beziehungen, weil das Dinge sind, für die du selbst sorgen kannst. Wenn du erwachsen bist, wenn du noch ein Kind bist, sorgen deine Eltern natürlich dafür. Das gehört aber in eine erwachsene Beziehung auf Augenhöhe nicht. Das meine ich also nicht, ne? Sondern ich meine mit Sicherheit die emotionale Qualität zwischen uns.
Also ich habe jetzt rausgehört, dass man unbedingt Grenzen setzen sollte, wenn man merkt, dass man nicht diese emotionale Sicherheit hat.
Ja, Beziehungen auf den Prüfstand zu nehmen und mit Grenzen natürlich zu arbeiten, auch um sich selbst zu schützen. Weil wenn ich mit einer emotional unreifen Person in einer Beziehung bin, dann ist eben die Ich-Zentriertheit dieser Person Teil unserer Beziehung. Ne? Diese Person mit ihrer Ich-Zentriertheit reflektiert sich wenig, geht auch davon aus, dass die Welt sich um sie dreht. Das ist tatsächlich das Weltbild. Diese Menschen beharren auch so darauf, dass ihre Form von Umgang mit Emotionen und von Beziehungen doch der richtige wäre. Dass man sich in diesen Beziehungen schnell sehr wie jemand fühlt mit dem, was nicht stimmt. Das transportieren die auch. Was, wenn du das anders willst, dann stimmt wohl mit dir was nicht. Dabei hast du ein völlig gesundes und natürliches Bedürfnis nach emotionaler Verbindung. Aber die macht denen Angst. Die sind emotional, ich habe es in der letzten Folge schon angeteasert, auf dem Stand von einem kleinen Kind stecken geblieben. Und ein Kleinkind lebt über seine Gefühle. Da ist ja der rationale Teil des Gehirns, der präfrontale Kortex, auch noch nicht ganz ausgereift. Das heißt, ein Kleinkind agiert in der Welt nach dem, was sich gut anfühlt. So, und für den Schwimmer, dem du jetzt eine Stimme gegeben hast, für den fühlt es sich gut an, dass der eben auf seiner Bahn sein Ding machen will. Es ist ihm egal, wer da noch rumschwimmt. Im Grunde signalisieren diese Menschen, du kannst eine Beziehung mit mir haben, aber zu meinen Bedingungen. Und es ist sehr gesund, sich zu fragen, ob man das will.
Mir fällt gerade wieder ein, wir haben ja beim letzten Mal auch darüber gesprochen, dass man ja dann so einen Spaziergang macht, ne? Und dass es ja sein kann, dass wenn man mit seinem Mensch, mit dem man sprechen möchte, beginnt, eine Konversation zu halten und dass dieser Mensch plötzlich merkt, oh, jetzt gerade ist die Situation für mich nicht da, ich kann mich gerade nicht um dich kümmern, sondern eher um mich selbst und zeigt das dann ja leider häufig auch einfach so. Da haben wir ja gesagt, dass es wichtig ist, das anzusprechen, auch einfach zu sagen, was man braucht, wie man jetzt gerade die Situation betrachtet und sieht und wie man das halt auch angesprochen hat. Das sollte man natürlich auch immer gut verpacken. Da habe ich ja versucht, auch die andere Seite der Medaille, so wie die Folge ja jetzt dann auch heißt, dann auch so ein bisschen zu beleuchten und habe ja gesagt, dass wenn man merkt, dass jemand einen anspricht und man fühlt sich dann plötzlich selbst ertappt in dieser Situation, dass man vielleicht gerade emotional unreif handelt, wieso, weshalb auch immer, dass man sich ja auch ändern kann, ne? Das hast du ja jetzt auch am Anfang ein bisschen oder sehr ausführlich angesprochen. Wenn das jetzt nicht zu meinem Persönlichkeitsstil gehört, sondern eher situativ ist, was sind so die Top-Dinge, die man machen kann, die du empfehlen würdest, damit man sich selbst vielleicht in der Situation, also dass man sich selbst besser versteht und dass man aber auch der anderen Person das Gefühl gibt, hör mal, entweder kann man das ja sofort ansprechen und sagen, hör mal, jetzt gerade kann ich damit nicht umgehen, weil XY, oder man bekommt das gesagt, nimmt das mit nach Hause. Denkt drüber nach und sucht dann das Gespräch, also im besten Fall sucht man das Gespräch nochmal zu der Person, die einen angesprochen hat und reflektiert. Was sind so die Top-Go-Tos für eine offene Kommunikation auf dieser Grundlage, damit man sich selbst eben auch, damit man daran wachsen kann?
Da gibt es auch ein schönes Rezept auch von den Gottmans zu. Das finde ich ist eine gute Anleitung für effektive Kommunikation. Also wenn man ein schwieriges Thema anspricht, kann man beginnen mit einem einleitenden Satz. Bist du bereit für ein Gespräch? Also sich vergewissern, dass der andere jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, am Zwiebeln schneiden ist und das Fett in der Pfanne wird schon heiß. Der beeilt sich jetzt, damit die Zwiebeln da rechtzeitig reinkommen. Das ist eine ungünstige Situation. Also einmal klären, ob die Lage gerade passt. Und dann sagt, hier ist, wie ich die Situation sehe. Dann sprichst du nämlich aus deiner Perspektive und sendest auch Ich-Botschaften. Dann sagt man, wie man sich damit fühlt. Und dann formuliert man eine ganz konkrete Bitte. Das ist auch wichtig, weil viele Menschen hören sich sogar noch sehr gerne an, wie du die Situation siehst und wie du dich damit fühlst. Aber wenn da eine Bitte fehlt, was du dir wünschst, zum Beispiel wie der andere sich verhalten sollte, deinem Wunsch jetzt nach, dann fühlen sich manche Menschen auch zu Recht sehr überfordert, weil sie sagen, jetzt hast du dich ja nur beschwert, da war jetzt ja gar nicht irgendwie lösungsbehafteter Ausgang. Dann fühlen sie sich sehr in die Ecke gedrängt und dann wird man defensiv. Deswegen ist das so dieser Dreier-Schritt. Also hier ist, wie ich die Situation sehe, so fühle ich mich damit und das wünsche ich mir eine gute Möglichkeit, um Diskussionen zu führen.
Beide Richtungen?
In beide
Okay.
Richtungen. Das ist wirklich in beide Richtungen, weil wenn ich zum Beispiel sage, also nehmen wir mal an, du und ich, wir haben eine Diskussion und dann sage ich, Chris, hier ist, wie ich die Situation sehe. So habe ich mich gefühlt und das wünsche ich mir. Dann darfst du natürlich antworten und sagen, und hier ist, wie ich die Situation sehe, weil das ist doch für mich total wichtig zu hören. Ehrlicherweise doch auch spannend. In intimen Beziehungen, es ist doch total spannend. Also mit intim meine ich innig, ne? In innigen Beziehungen ist es doch total spannend zu erfahren, wie der andere die Welt sieht. Und da wir unterschiedliche Dinge in unserer Ursprungsfamilie gelernt haben, denken wir auch anders über die Welt zum Teil. Das ist das, wo wir unheimlich viel lernen können. Das macht Beziehungen ja auch so spannend. Da hat jeder manchmal andere Schablonen im Kopf und die sind uns manchmal nicht bewusst, aber eine Beziehung ist der Ort, wo wir Licht darauf werfen können. Und wenn das in so einem Kontext passiert, kann das unheimlich schön sein, weil man wächst gemeinsam auch daran. Und man kann ein paar Dinge heilen, die wehgetan haben bisher.
Interessant finde ich tatsächlich auch immer, wenn man dann so ein Gespräch führt im Nachgang. Und plötzlich merkt, also und plötzlich auf Verständnis trifft, egal aus welcher Richtung, ne? Und ich meine, es kann ja sein, dass die Person, die angesprochen wurde, einfach einen scheiß Tag hatte. Das kann auch wirklich einfach sein.
Total.
Oder man merkt einfach in der Situation, okay, das ist jetzt ein Thema, das ist für mich irgendwie heikel, das bewirkt irgendwas in mir emotional, da muss ich mich noch mal mehr mit befassen. Vielleicht kommt man ja selbst nicht zu dem Schluss, persönlich alleine, sondern genau mit der Person, die das angesprochen hat, kann man genau in diesen Diskurs fallen und darüber sprechen und auch diskutieren, eben aber auf eine emotional regulierte Ebene, die halt liebevoll ist. Ich finde es immer unglaublich spannend, in was für einen Flow man dann kommt. Na, das haben wir, du lächelst gerade, das haben wir häufig. Dann wir fangen an zu sprechen und plötzlich sind 2 Stunden vergangen, man hat total viele Erkenntnisse und wächst dann auch in die Beziehung und mit der Beziehung, ne? Unglaublich wichtig, dass man diese Beziehungsarbeit macht und das nicht als lästig empfindet oder sich schämt oder dieses Selbstbewusstsein nicht aufbringt, weil leider ist das so, man muss über seinen Schatten drüber springen und sagen, hey, du hast denn beim letzten Mal was angesprochen, das hat mich zum Nachdenken gebracht. Da würde ich gerne noch mal mit dir reden. Wie hast du das gesehen? Da wird man meistens auch mal was hören, was einem vielleicht nicht so gefällt, weil es häufig Kritik ist. Aber Kritik kann man, wie du auch schon sagst, auch schön rüberbringen oder sachlich, ne? Also einfach auf eine Art und Weise, dass es nicht verletzend ist, sondern wertschätzend. Ich finde es unglaublich angenehm, wenn man dann spürt, so zum ersten Mal, boah, ich kann der Person vertrauen. Ich kann mich öffnen und es ist völlig in Ordnung, wenn ich auch mal meine Scheißseite zeige. Und das ist leider, wenn man emotional unreif ist, in so einer Situation einfach eine doofe Seite.
Ja, wir haben alle mal unsere emotional unreifen
Richtig,
Momente, ne?
richtig. Und jeder kennt das und jeder sagt, boah, nee, das ist eine Seite an mir, die mag ich nicht. Außer bei Menschen, die das als Persönlichkeitsstil, wie wir jetzt mittlerweile gelernt haben, leider dann verinnerlicht haben. Es ist halt einfach eines der schönsten Gefühle, wenn man sich plötzlich sicher fühlt. Ne? Nicht nur mit der Partnerschaft, die man dann hat oder der Beziehung, sondern eben auch mit sich selbst und sagt, hey, jetzt habe ich mal wirklich was weggeschafft emotional. Ne? Also man hat ja wirklich die Ärmel hochgekrempelt und daran gearbeitet. Es gibt kein schöneres Gefühl der Welt, finde ich. Du lächelst, ne? Also
Ja, weil
ich glaube, ich spreche dir aus der
du
Seele.
beschreibst gerade in Worten das, was wir in der Psychologie eine korrigierende Erfahrung nennen. Und das schöne Gefühl ist, dein Gehirn baut sich in dem Moment wirklich um. Muster in deinem Gehirn, die vorher vielleicht reaktiv waren, die sofort in das emotionale unreife Verhalten geendet sind, das du mal gelernt hast, um dich zu verteidigen, um dich in Sicherheit zu bringen. Die, du merkst, das brauche ich hier gar nicht. Und boah, ich fühle mich verstanden und gesehen. Und das ist so, dass in deinem Gehirn, was sich aufgrund der Neuroplastizität wirklich die Strukturen umbauen. Das kann man auch in Gehirnscans sehen. Und man sagt in der beziehungsorientierten Psychologie, Aber das ist auch durch Neurowissenschaften gestützt. Dein Gehirn wird sicherer, dein Nervensystem wird sicherer. Und das bedeutet, du bist sicher auf dem Feld. Ne? Da kommt ein Gegentor, das hätte dich völlig zerbröselt vorher, aber dein Gehirn, diese Erfahrungen bauen unser Gehirn um und du bist sicherer. Du kannst auch in allen zukünftigen Situationen merkst du, dass du plötzlich anders reagierst und wie das auch das Leben einfacher macht. Denn Beziehungsprobleme sind extrem belastend, deswegen haben sie ja auch Auswirkungen auf unsere Leistung. Deswegen ist es auch so wichtig, sich das Thema anzugucken.
Ja, mega krasses
Das
Thema.
hast du
Ich
gerade
fühle
so
mich jetzt
schön
gerade,
gesagt.
ich fühle mich gerade so, ich habe gerade wieder diese, ich bin ja immer so ein bildlicher Mensch. Ich habe gerade dieses, man bringt Licht ins Dunkel, man sieht plötzlich was oder man hat dann irgendwie die 15 Kilo Steine aus dem Rucksack rausgenommen. Ne? Man kann
Heilung.
wieder, wenn man runtergetaucht hat, man kann wieder aufatmen. Es gibt so viele Bilder, die ich gerade im Kopf habe dafür. Ne? Und dein Gesicht, schade, dass man es jetzt hier nicht sehen kann, aber man kann ja Lächeln häufig hören. Ne?
Es macht mich so glücklich, wie du das beschreibst.
Ja, unglaublich, unglaublich schön. Ich schreibe hier immer so ein bisschen mit. Ich glaube, ich kann da ein bisschen spoilern. Wir werden jetzt zukünftig ja mal so ein bisschen mehr posten, hoffentlich. Und ich will unbedingt ein Bild mit einem Vorher-Nachher, Neuroplastizität, was du da gerade gesagt hast. Weil wenn man das messen kann, wie spannend ist das denn? Wie cool.
Ja, man kann dann sehen, dass zum Beispiel unter Stress bei Menschen vorher, also bei bestimmten Probanden zum Beispiel, unter Stress bestimmte Teile des Gehirns besonders aktiv waren, die dem emotionalen Gehirn zugeordnet werden. Also da kam Stressreiz und die Person hat emotional sehr stark reagiert, zum Beispiel durch eine Todstellreaktion. Die hilft natürlich oft nicht in Beziehungen, genauso wenig wie direkt auf Kampf zu gehen, ne? Durch korrigierende Erfahrungen baut sich das um. Und dann bekommt sie zum Beispiel, nachdem sie eine Gesprächstherapie hatte, es gibt noch viele andere Methoden, die das bewirken können. Da gibt es auch ein tolles Buch von Bessel van der Kolk, wo er die auch beschreibt, diese verschiedenen Methoden. Aber eine der wichtigsten ist, und das ist auch das, was uns wirklich verändert, wir heilen in Beziehungen. Wir heilen nicht alleine, sondern in Beziehungen. Eine Gesprächstherapie ist so eine Beziehung. Ein Mentalcoaching ist so eine Beziehung. Vorausgesetzt, der Coach oder die Therapeutin oder die Coach können eine sichere Beziehung anbieten. Freundschaft, Liebesbeziehungen. Dann sieht man eben, dass diese Person zum Beispiel eine Gesprächstherapie gemacht hat und dann macht man wieder ein bildgebendes Verfahren und setzt sie einem Stressimpuls aus und dann sieht man, dass andere Bereiche des Gehirns plötzlich mit aktiv werden, die vorher nicht waren, namentlich der präfrontale Kortex. Da sitzt unser rationales Gehirn, also das, was wir brauchen, um Emotionen zu regulieren, dass wir eben nicht reaktiv sofort defensiv werden, sondern dass es so einen Moment gibt, wo wir innehalten und sagen, ah ja. Ich habe jetzt mal die Erfahrung gemacht, sicher gehalten zu werden. Ich brauche mich nicht so dolle verteidigen. Ich darf davon ausgehen, hier gehört und verstanden zu werden. Und deswegen agiere ich von diesem Punkt aus. Und da reden wir wirklich von Emotionsregulation, die du auf dem Platz brauchst, die du in Beziehungen brauchst. Es macht ein erfülltes Leben aus. Das gehört zusammen.
Ja, mega geil. Super interessant. Ich glaube, unsere Zeit ist gleich schon auf.
Ja, ich
Ich glaube,
glaube
man kann
auch.
so viel darüber sprechen, ne? Aber
Absolut. Ich
beim
würde gerne noch
nächsten Mal.
eine Sache sagen, als wir eben davon sprachen, dass man überlegen darf, in Beziehungen mit emotional unreifen Menschen, was man jetzt mit dieser Beziehung machen will. Und da habe ich gesagt, man kann ja überlegen, ob man dann vielleicht auf die Bahn direkt daneben wechselt. Dadurch ist es also eine Beziehung mit einer gesunden Distanz vielleicht. Oder ob man sagt, ich gehe ganz ans andere Ecke des Schwimmbeckens, ich brauche deutlich mehr Abstand. Ich möchte damit sagen, dass diese Akzeptanz nicht bedeutet, dass du damit fein bist, dass wäre diese sachliche Sicht auf Emotionen, über die wir letztes Mal schon sprachen, geschichtlich bedingt, ist es mal eine Weile so hochgehalten worden. Sondern du wirst da auch schwimmen und du wirst da auch deine traurigen Momente haben. Akzeptanz bedeutet nicht, ich bin fein damit. Akzeptanz bedeutet, dass ich einen realistischen Blick auf die Realität habe. Also, dass ich die Realität anerkenne in dem Fall, was die andere Person in einer Beziehung leisten kann und wird. Also ihr Verhalten wird in dem Sinne auch kohärent bleiben, das heißt stimmig. Das bedeutet, es gibt punktuell mal eine gute Phase und es wird auch viel Schmerz geben. Das sind Beziehungen, da hast du vielleicht 50% eine gute Zeit, aber 50% nicht. Und 50% zu leiden ist viel. Wir können aber glauben, das sei normal, wenn wir das schon so kennen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, sich das bewusst zu machen, denn diese 50% Leid werden dich Energie kosten und du darfst dich als Profisportlerin, aber auch für alle Menschen, die uns zuhören und die einfach versuchen, ein glückliches Leben zu leben, du darfst dich wirklich fragen, ob du das willst. Was sehr hilfreich sein kann, ist, wenn das enge Bezugspersonen sind, sind wir darauf angewiesen, dass bestimmte Bedürfnisse in dieser Beziehung erfüllt werden. Wenn die das nicht kann, schmerzt das und da kommt das Leid auch her. Es ist hilfreich, sich dann andere Beziehungen zu suchen, die mein Bedürfnis nach Tiefe und emotionaler Qualität abdecken. Das macht es leichter, auch auf der anderen Bahn schwimmen zu gehen. Sonst bemüht man sich immer, mit einer Person auf einer Bahn zu schwimmen, die das wirklich einfach nicht kann und stellenweise auch nicht will. Dann verlieren wir uns in Hoffnungen. Ne, diese Menschen regen das auch sehr stark an, weil die geben uns auch Grund zur Hoffnung, dadurch, dass wir dann doch mal vielleicht nett zu zweit eine Bahn geschwommen sind. Ja, Akzeptanz bedeutet hier, die Realität anzuerkennen und zu überlegen, was will ich damit machen mit diesem Wissen? Das ist ja deine individuelle Entscheidung. Aber jeder von uns hat es verdient, erfüllende Beziehungen zu führen. Es ist gesund und wir brauchen es auch, wenn wir Höchstleistungen abrufen wollen. Und es könnte dann eine sehr gute Entscheidung sein, sich Beziehungen zu suchen, die mir das geben, was ich mir wünsche. Und wenn die emotionale unreife Person zufällig ein Elternteil ist, was super schmerzhaft ist, dann kommt der Begriff der Wahlfamilie ins Spiel, dass ich mir also Freundschaften suche, die mir die familiäre Atmosphäre und Beziehungsqualität bieten, die ich in meiner Familie nicht erfahren durfte. Damit ich auch spüren kann, ich bin wertvoll. Weil was diese emotional unreifen Menschen einem nämlich auch geben in Beziehungen, ist das Gefühl, nicht erwünscht zu sein. Das hat man ganz latent die ganze Zeit. Und es findet auch, und das ist ein Merkmal, im Gegensatz übrigens zu Menschen, die sich nur punktuell unreif verhalten, ist ein Merkmal von Beziehungen mit emotional unreifen Menschen, die also das als Persönlichkeitsstil haben, die Rollenumkehr. Also, dass ich in Rollen gedrückt werde, die völlig unangemessen sind. In einer Eltern-Kind-Beziehung ist das häufig, dass die Eltern- und Kindrolle vertauscht ist und sich die Kinder emotional um die Bedürfnisse der Eltern kümmern, deren Probleme lösen, ständig parat stehen müssen und wenn sie es nicht tun, mit Schuldgefühlen überhäuft werden, das Gefühl bekommen oder sogar direkt gesagt bekommen, sie wären ein schlechter Mensch, wenn sie nicht sofort parat stehen. Es löst eben auch leider aus, dass man sich fragt, so mit seinen tiefen Emotionen, vielleicht stimmt ja was mit mir nicht. Und nein, mit dir stimmt alles. Du brauchst Beziehungen, in denen die Raum bekommen und dass die du eben, wo du so schön beschrieben hast, was das für eine Erfahrung ist. Das ist auch Heilung. Korrigierende Erfahrungen korrigieren etwas. Sie heilen etwas aus.
Ich glaube, in mir ist auch gerade wieder was geheilt. Es ist immer wieder schön.
Finde ich auch.
Ja,
Ja.
ich glaube, wir sind jetzt aber wirklich
Ja.
leider, leider schon fertig. Danke für dein unfassbar weitreichendes Wissen zum Thema emotionaler Intelligenz. Ich bin immer wieder unglaublich beeindruckt davon, was du da alles so mitbringst.
Dankeschön.
Und muss jetzt, weil wir ja heute irgendwie das Thema Komplimente Sandwich haben, ne? dir das Kompliment machen, dass ich das einfach immer wieder sehr erfrischend finde, auch mal nochmal daran erinnert zu werden, dass du nicht nur Mai die Mentalcoachin bist für Sport, sondern auch einfach so noch Mai, die generell sehr, sehr viel weiß über Psychologie.
Dankeschön.
Gerne.
Ja,
Gerne,
wir möchten
gerne.
euch zum Ende nochmal dazu aufrufen. Unser Podcast wird nämlich ein Jahr alt. Möchtest du das machen?
Ja, also jetzt demnächst, wir haben jetzt bald das Einjährige, kommt mir persönlich viel, viel länger vor. Ja, und was wir uns wünschen würden, es wird sich ein bisschen was verändern bei uns, aber natürlich immer nur zum Positiven. Was wir aber bräuchten, wäre so ein bisschen Feedback. Also wenn ihr irgendwelche Ideen, Vorschläge, Fragen habt, einfach immer her damit. Wenn ihr auch irgendwie sagt, hey, ich finde euch beide einfach total toll, könnten wir mal gemeinsam auch vielleicht über ein Thema sprechen. Auch immer her damit. Wir sind immer offen für Kooperationen und auch für Gäste. Das heißt, scheut euch nicht, sondern schreibt einfach uns an. Wenn wir nicht antworten, werden wir es schnellstmöglich nachholen. Auch wir sind leider berufstätig und können uns nicht hundertprozentig immer nur darauf fokussieren, aufs Handy bei Instagram zu gucken oder auf den anderen Plattformen. Aber wir bemühen uns. Ihr könnt auch irgendwie, wenn ihr uns mal seht, irgendwo einfach ansprechen. Wir sind, wenn auch kurz verwirrt, trotzdem sehr dankbar und glücklich, dass wir angesprochen werden.
Ja.
Genau, weil das ist für uns immer unfassbar bereichernd, wenn man dann mal mitbekommt, hey, ich habe euren Podcast gehört, ich habe dazu mal eine Rückfrage oder ihr macht das toll und so weiter und so fort. Ne? Also wie gesagt, der Aufruf, Feedback ist immer willkommen, wenn ihr irgendwelche Sachen wissen wollt oder sowas, einfach her damit. Genau.
Ja, sehr gerne. Also schreibt uns einfach über Instagram. Da gibt es drei Accounts. Einmal den von Chris, dann meinen und auch den von dem Podcast selbst. Auf allen Kanälen sind wir erreichbar und ihr findet die auch verlinkt in den Shownotes.
Perfekt.
Wir würden uns sehr freuen. Und unsere Gastankündigung, die wir, ich glaube, in der vorletzten Folge vorgenommen haben, das hat sich terminlich jetzt auch verfestigt. Also die Folge mit unserer Fußballgästin werdet ihr hören, vermutlich im Februar, weil wir im Januar aufnehmen werden. Und wir freuen uns schon sehr drauf.
Auf jeden Fall. Ich freue mich super dolle. Fußball, mal was anderes. Schönes anderes.
Ja.
Ja, ich habe ja mittlerweile meiner Frau beim Fußballspielen zugeschaut. Also sie spielt recht, also ich glaube in der Kreisliga, unterste Klasse oder so, ist einfach nur Jux und Dollerei. Denen fehlt tatsächlich eine Spielerin. Und die betteln immer, ja Chris, komm, komm,
Es
komm.
wird
Und ich
immer
habe halt,
bearbeitet.
ja, und ich habe halt einfach keinen Bock, so viel zu laufen, weil Fußball ist halt echt anstrengend.
Könntest dich auch ins Tor stellen?
Und genau das wird es sein wahrscheinlich, ne? Also wenn
Nein.
ich irgendwann mal
Echt?
aufhöre mit Football, dann werde ich es einfach mal versuchen und mich da abballern lassen. Aber ich werde einen Footballhelm dabei anziehen für den
Ich
Anfang.
möchte unbedingt mit. Ich möchte das unbedingt sehen. Das
Ja,
wird so gut.
das wird super.
Du wirst das super machen.
Ja, gut. Also in diesem Sinne, auf die neue Fußballleidenschaft meinerseits und die bestehende deinerseits.
Ja.
Frohes neues Jahr. Nee, noch nicht, glaube ich. Wir haben noch eine Folge.
Naja, wenn sie rauskommt, dann ist es schon auf jeden Fall Mitte Dezember und dann gibt es vermutlich noch eine Folge zwischen den Jahren, es sei denn, wir beide beschließen, dass wir zu viel Glühwein trinken und uns in den Weihnachtsurlaub verabschieden. Das lassen wir euch aber auf jeden Fall auch nochmal wissen auf den Kanälen, damit ihr nicht guckt und enttäuscht seid, wenn da nichts ist. Also auch darüber würden wir informieren und dann geht es ganz normal weiter.
Ganz genau,
Wir
machen
freuen
wir
uns
so.
darauf.
Wir freuen uns.
Ich
Gut.
danke dir.
Ich danke dir. Bis zum nächsten
Bis
Mal.
zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.